Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast, dem Podcast von und für Eltern und Familien herzkranker Kinder. Mein Name ist Nina Schwarzbauer, ich bin Journalistin und selbst Mama eines Sohnes, der mit einem komplexen Herzfehler zur Welt gekommen ist. Und weil ich weiß, wie viele Fragen, Unsicherheiten und Herausforderungen im Leben mit einem chronisch herzkranken Kind aufkommen, hole ich mir in jeder Folge fachkundige Antworten von ExpertInnen und lasse mich von den Erfahrungen anderer Familien inspirieren. Meine Gäste beantworten mir und euch in diesem Podcast unsere Fragen rund um den Alltag mit herzkrankem Kind, machen Mut und zeigen Wege auf, mit den besonderen Herausforderungen unserer Kinder umzugehen. Schön, dass du heute mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zum Kinderherzen-Podcast. Heute geht es um ein Thema, das wohl fast alle von uns irgendwann mal betrifft, und zwar die Herz-OP. Wir kennen diese Zeit als Eltern ja meistens nur als Wartezeit, in der wir hoffen und bangen. Aber heute bekommen wir Einblicke in die OP. Ich bin dazu heute verabredet mit Professor Dr. Julie Clusiot. Sie ist Herzchirurgin für angeborene Herzfehler und stellvertretende Klinikdirektorin in der Klinik für Chirurgie angeborene Herzfehler am Deutschen Herzzentrum München. Frau Professor Dr. Clusiot, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen und dass wir heute erfahren, wie es in einem OP-Saal tatsächlich aussieht und wie Ihre Arbeit jeden Tag aussieht.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, starten wir vielleicht mal rein. Wie sieht denn ein normaler Arbeitstag für Sie aus? Gibt es sowas wie einen normalen Tag oder ist jeder Tag ein Stück weit anders?
Nee, wir haben eigentlich einen sehr organisierten, strukturierten Tag, der jeden Tag gleich ist. Wir fangen um 7 an mit unserem, kommen in die Klinik und dann haben wir erstmal eine Frühbesprechung. Das heißt, da besprechen wir, da berichtet der diensthabende Arzt oder die diensthabende Ärztin, die in der Nacht zuständig war, über die Operationen, die am Vortag gewesen sind und wie es den Patienten geht. Dafür muss derjenige, der in der Nacht zuständig war, in der Früh auf der Station anrufen und nachfragen, wie es den Patienten geht. Und dann besprechen wir ein bisschen, wie die OPs waren, ob es irgendwas Unklares gibt und gucken uns die Befunde an, also Laborbefunde, Röntgenbild. Und dann besprechen wir den nächsten Tag, also den jetzigen Tag im Prinzip, also was wird heute gemacht, welche Patienten, schauen uns auch alle Befunde an und diskutieren, was wir planen. Und manchmal diskutiert man länger, manchmal kürzer, je nachdem, was eben geplant ist oder ob noch irgendjemand nähere Informationen hat. Und dann machen wir eine Visite auf der Kinderintensivstation um 8 Uhr mit unseren Kollegen von der Kinderkardiologie. Und da erfahren wir im Prinzip also alles über alle Patienten, die da liegen. Das sind dann natürlich die Patienten, die wir in den letzten Tagen zuvor operiert haben. Manchmal sind auch neue Kinder da, Neugeborene. Und besprechen kurz, wie es weitergeht. Ein großes Problem zurzeit ist ja der Pflegemangel. Wir besprechen auch, ob wir unseren OP-Plan so durchführen können, wie wir das geplant haben. Mhm. Und dann geht's weiter zur nächsten Besprechung. Also ein Teil unseres Teams geht dann in den OP. Und das ist so schon nach unserer Frühbesprechung vor der Visite. Und der andere Teil geht dann nach der Visite noch in die Besprechung mit der Kinderkardiologie. Das heißt, es wird viel gesprochen und diskutiert in der Früh. Da sind dann nicht mehr alle da, da sind 1-2 Leute noch da. Und dann werden noch andere Patienten besprochen, die vielleicht auf den peripheren Stationen sind. Da kommen ja auch manchmal nachts Patienten, die im Prinzip nichts für uns Chirurgen sind, aber trotzdem ehemalige Patienten von uns sind. Und da besprechen wir gemeinsam, was jetzt der Plan ist, Diagnostik oder Therapie und so weiter. Das heißt, wir wissen auch als Herzchirurgen im Prinzip über alle Patienten auf den Stationen und alles, was so passiert in der Abteilung. Wir haben ja selber als Herzchirurgen keine eigene Abteilung. Wir sind ja nur im OP tätig und unsere Patienten werden von den Kinderkardiologen betreut, vor und nach der Operation. Das heißt, wir mischen uns da ein, weil das natürlich unsere gemeinsamen Patienten sind, uns das natürlich interessiert. Wir sehen die Patienten vorher, besprechen die OPs mit den Eltern oder mit den Patienten, wenn sie älter sind. Und natürlich nachher auch schauen wir uns an, wie die postoperativen Befunde sind, wie es denen geht und so weiter. Und verabschieden uns auch gerne, wenn wir wissen, die werden jetzt an dem Tag nach Hause entlassen.
Okay. Und jetzt haben Sie immer von geplanten OPs besprochen. Das ist schon die Regel, oder? Dass OPs geplant werden? Oder wie viel kommt spontan dazu durch spontane Verschlechterungen oder Notfälle?
Also die meisten Patienten sind tatsächlich geplante OPs, die planen wir auch weit im Voraus. Und dann gibt es eben Neugeborene. Da gibt es welche, von denen wir wissen, weil pränatal die Diagnostik schon gelaufen ist. Das heißt, wir haben da auch eine Liste. Einmal pro Woche gucken wir uns die Liste an, welche Patienten oder welche Neugeborenen oder noch nicht Geborenen, welche Feten sind da unterwegs, mit welcher Verdachtsdiagnose, muss man halt auch immer sagen, weil das nicht immer eins zu eins dann übereinstimmt. Und was ist da geplant? Das ist ja auch wichtig. Es gibt ja Neugeborene, bei denen man ziemlich schnell etwas machen muss und andere, bei denen man eben abwarten kann. Und dann ist es natürlich so, da wir natürlich ein Herzzentrum sind, die Kinder nicht hier bei uns auf die Welt kommen, haben wir natürlich auch eben eine gewisse geografische Entfernung zu den Geburtskliniken. Das heißt, wir wissen ganz gerne, wann werden die geboren, was ist der Plan und wo. Und dann haben wir so ein bisschen so eine Idee. Natürlich, manchmal sind es geplante Kaiserschnitte, dann wissen wir, dass die Patienten dann kommen. Aber manchmal kommen die dann eben eine Woche früher oder eine Woche später, je nachdem. Das heißt, wir wissen, dass es die gibt, aber wir wissen nicht, wann sie kommen. Dann ist das natürlich auch davon abhängig, da wo sie auf die Welt kommen, wie geht's denen? Und auch da, wie haben die Betten oder nicht? Ja, manchmal kommen Neugeborene ziemlich schnell zu uns, manchmal kommen die erst eine Woche nach Geburt zu uns. Das heißt, es ist abhängig von vielen Sachen. Und das ist tatsächlich, ich nenne sie nicht Notfälle, sondern mehr dringliche Fälle. Wir haben tatsächlich ganz wenig Notfälle, also dass wirklich jetzt jemand anruft und sagt, da ist ein Notfall. Das, was wir an Notfällen haben, ist entweder ein Patient, der im Prinzip schon operiert ist und, sagen wir mal, kurz nach der Operation nachblutet oder so. Ja. Oder ein Patient, der im Katheter ist und dass da irgendwas passiert. Das sind alles eher seltene Sachen, die passieren ein paar Mal pro Jahr. Und was wir auch zunehmend gemacht haben in den letzten Jahren, ist, dass wir irgendwo hingeflogen sind, wo Kinder in anderen Kliniken auf dem Land, wenn ich das so sagen darf, also weg von München, wiederbelebt werden müssen aus bekannten oder unbekannten Gründen und wir dahin fahren oder hinfliegen mit einer Maschine, mit einer ECMO im Prinzip, um da das Herz zu unterstützen und dann die Kinder irgendwie zu uns zu bringen. Das sind extreme Notfälle und das sind Ausnahmen. Unser Alltag ist eigentlich geprägt von geplanten OPs. Und dann die Neugeborenen, die natürlich dann dringlich sind, die also mehr oder weniger geplant sind, die wir aber jetzt nicht in unserem OP-Plan fest einplanen. Wenn die kommen, dann schauen wir, wie wir die dann unterkriegen, genau.
Okay. Ich stelle mir die Tätigkeit enorm fordernd vor, aber natürlich auch sehr erfüllend. Was macht es für Sie aus, also diese Tätigkeit? Und wann haben Sie gemerkt, dass das Ihr Fachgebiet sein könnte?
Das ist tatsächlich ein sehr fordernder Beruf, aber auch ein sehr schöner Beruf. Ich wollte schon immer Chirurgin werden. Das hat was damit zu tun, dass man in der Chirurgie sehr viel bewegen kann. Wenn ich das vergleiche mit einem konservativen Fach, dann muss man vielleicht Tabletten geben und mal mehr und mal weniger und mal andere. Und das dauert dann ein paar Wochen, bis man irgendwie ein Ergebnis hat. In der Chirurgie hat man ziemlich schnell ein Ergebnis. Jemand hat sich ein Bein gebrochen, man kann das wieder zusammenflicken und dann ist das Bein in Ordnung. Ja? Und das gibt natürlich ein Gefühl von Erfolg natürlich. Ja? Mhm. Man hat eben etwas wieder gerade hingebogen. Genau, im wahrsten Sinne des Wortes. Und in die Herzchirurgie bin ich etwas zufällig reingekommen, aber dann habe ich eben das Glück gehabt, eben in der Kinderherzchirurgie mal hospitieren zu dürfen. Und das fand ich schon sehr, sehr spannend. Auch anders als die Erwachsenenherzchirurgie. Und dann war ich im Ausland in London und habe dort mit einem sehr berühmten Pionier im Prinzip der Kinderherzchirurgie arbeiten dürfen. Und dann wusste ich, dass ich das eigentlich mein Leben lang machen möchte. Und dort habe ich tatsächlich am Anfang schon mehr mit mir gerungen, ob ich das schaffen würde und so weiter. Weil das doch sehr, also anstrengend ist, glaube ich, jeder herzchirurgische Beruf. Mit Kindern ist das natürlich ein bisschen emotionaler, anders emotional. Natürlich ist es auch in der Herzchirurgie mit erwachsenen Patienten genauso emotional, aber einfach anders. Und da haben wir doch einen anderen Bezug zu einem kleinen Baby als zu einem älteren Menschen. Aber es also es erfüllt mich immer noch sehr. Es ist für mich mein Traumberuf. Mhm. Ich mache das, ich komme jeden Tag sehr gerne in die Klinik und freue mich auf das, was man machen kann, auch wenn, ja, manchmal ist es auch enttäuschend. Natürlich, wir sind keine Helden, wir sind keine Götter in Weiß. Wir können nicht immer alles machen, was wir uns wünschen würden oder
Da komme ich später nochmal drauf zurück. Nehmen wir mal eine typische OP, sofern man das sagen kann. Ne? Also eine, bei der man vorher schon sehr viel weiß, was wird passieren und wie wird passieren, sagen wir mal eine Routine-OP. Wie beginnt so ein OP-Tag für Sie? Also was sind so die Grundelemente jeder OP?
Also der für mich oder für den Patienten? Oder
auch
für
gerne
beides.
Ja.
Für beide. Also der Patient, also nehmen wir jetzt mal einen, die häufigste angeborene Herzfehler ist ein Loch zwischen den beiden Herzkammern in der Herzscheidewand. Also das ist, typischerweise werden wir diese Patienten im Säuglingsalter mit 6 Monaten ungefähr operieren und die kommen also einen Tag vor der geplanten Operation in die Klinik. Unsere Aufgabe ist es, die Eltern aufzuklären, das heißt zu erklären, was wir machen während der OP, was alles passieren kann und warum wir das machen. Am nächsten Tag geht dann das Kind in den OP, kriegt eine Narkose. Das dauert relativ lange bei uns, weil vieles überprüft werden muss während der Operation. Und dann kommen wir in den OP eben nach unserer Frühbesprechung. Und das Kind, man muss sich vorstellen, dass der OP im Prinzip, also die Anästhesisten haben einen Saal, wo sie die Narkose machen, das nennt sich Einleitung. Mhm. Und dann, wenn das alles fertig ist, kommt das Kind in den eigentlichen OP-Saal. Und dann lagern wir das Kind und waschen es ab. Das heißt, das wird im Prinzip desinfiziert, ja, mit einer speziellen Lösung, um Keimbelastung zu reduzieren. Dann waschen wir uns. Das heißt, wir machen auch chirurgische Hände, Desinfektion heißt das. Das heißt, wir waschen unsere Hände und Unterarme mit Desinfektionsmittel, eben auch, um Keime loszuwerden. Und in der Zwischenzeit hat die OP-Schwester schon alles vorbereitet. Das heißt, da sind so Tische, die OP-Tische mit Instrumenten. Die legt sich das so hin, wie sie das braucht. Und das ist auch alles sehr standardisiert, dass jede andere OP-Schwester auch gleich weiß, wo sind welche Instrumente. Die OP-Schwestern wissen ganz genau, was wir auch an Material brauchen, das heißt Nahtmaterial und so. Einmal Material gibt es sehr viel im OP, das wird alles vorbereitet. Und wir kriegen dann einen Kittel angezogen. dann wird im Prinzip das Kind abgedeckt, sodass wir am Ende nur das sehen, was wir sehen müssen, nämlich den Brustkorb. Und und dann fängt die OP an. Und parallel dazu gibt es natürlich auch die Herz-Lungen-Maschine, die ist bei jeder OP am offenen Herzen notwendig. Mhm. Und die wird auch vorbereitet, also in der Früh wird immer sehr viel im OP vorbereitet, bis wir eigentlich anfangen mit der OP, ist schon sehr viel gemacht worden. Ja, und dann fangen wir die OP an.
Okay. Was passiert da selbst? Also wer ist alles beteiligt und wie greifen diese Rollen ineinander? Also ich könnte mir vorstellen, Sie sind ein sehr eingespieltes Team und jeder weiß irgendwie, wer wie funktioniert. Macht es einen Unterschied, wer dann letzten Endes im OP zusammenarbeitet oder ist das so standardisiert, dass die Abläufe tatsächlich immer gleich sind?
Also die meisten Abläufe sind gleich und so sollte es auch sein, so kann man am besten als Team arbeiten und wir müssen als Team arbeiten. Also da ist einerseits natürlich der Hauptoperateur oder die Hauptoperateurin, wir sind nicht alleine, wir haben mindestens einen Assistenten, das heißt auch ein Herzchirurg, eine Herzchirurgin, die uns hilft. Mhm. Dann gibt es die OP-Schwester, die die Instrumente anreicht. Die Anästhesie natürlich, bestehend aus einem Anästhesisten, einer Anästhesistin und einer Pflegekraft für Anästhesie. Und dann eben die Kardiotechnik. Das sind eben spezielle ausgebildete Menschen, die die Herz-Lungen-Maschine bedienen. Mhm. Und dann gibt es tatsächlich noch eine Person im Saal, die nicht steril ist und der OP-Schwester Sachen angeben kann.
Okay.
Und wir müssen immer, Kommunikation ist das Allerwichtigste bei uns im OP, vor allem zwischen Anästhesie, Kardiotechnik und uns. Das heißt, in dem Moment, wo die Herz-Lungen-Maschine läuft, übernimmt ja die Herz-Lungen-Maschine Arbeit von Herz und Lunge. Und das muss natürlich eben klar abgesprochen werden, beziehungsweise wir machen das mit Kommandos, ein bisschen wie wenn man in den Bergen klettert, ja, hat man seine Seilschaft auch immer mit Kommandos, die klar und deutlich sind, weil was jetzt gemacht wird, dann weiß der andere, okay, jetzt ändert sich vielleicht was und gibt dann auch Rückmeldung, funktioniert es oder funktioniert es nicht oder ist irgendetwas komisch. Und dann sind wir natürlich gleich dabei zu gucken, ob irgendwie man etwas verbessern kann oder etwas anders ist als sonst, gibt es alles. Wir arbeiten ja mit Schläuchen, also die Verbindungen von Herz zu Herz-Lungen-Maschine sind mit Schläuchen. Da kann zum Beispiel einfach ganz blöd ein Schlauch abgeknickt sein, dann funktioniert was nicht und aber das ist also tatsächlich jeden Tag gleich bei den Routine-OPs, so wenn man Routine-OPs sagen darf, oder bei den Standard-OPs und dann läuft das auch, dass jeder weiß, wie das zu funktionieren hat und das ist auch immer die gleiche Abfolge und so funktioniert das am besten.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, die Standard-OPs. Sicherlich gibt es auch immer mal wieder Herzfehler, die jetzt nicht so im Lehrbuch stehen oder wo man vielleicht auch vorher gar nicht so ganz genau sehen kann, was da eigentlich gerade ist. Wie läuft so eine OP ab? Entscheiden Sie dann im OP oder besprechen Sie vorab schon bestimmte Szenarien? Wissen Sie, was wie passieren wird oder werden teilweise auch Dinge im OP entschieden?
Also wir haben immer einen Plan. Wir gehen immer in OP und wissen, was wir eigentlich machen wollen. Aber es gibt tatsächlich, wenn etwas unklar ist, dann haben wir immer so einen Plan B, sage ich mal. Das heißt, wir haben uns schon vorher überlegt, was ist, wenn ich das nicht so machen kann, wie ich mir das vorstelle? Was gäbe es da für Alternativen? Mhm. Und das besprechen wir auch im Team zusammen in der Früh. Und so, dass wenn etwas eben dann nicht so passend ist oder nicht so ist, wie man das erwartet hat, hat man gleich schon die nächste Idee parat. Da muss man nicht erstmal anfangen nachzudenken oder zu überlegen oder nochmal Bilder anzugucken oder so. Bei uns im Herz-OP ist die Zeit immer spielt eine gewisse Rolle, weil die Zeit an der Herz-Lungen-Maschine möglichst gering gehalten werden muss.
Was heißt gering in dem Zusammenhang? Also ja, so man da über eine Stunde oder drei oder fünf oder
so kurz wie möglich.
Okay.
Es gibt keine echte Zeit. Manchmal sind wir überrascht, wie wenn OPs sehr komplex sind, dann dauern sie nun mal länger. Und dann ist man überrascht, wie gut das Herz sich dann davon erholt. Und, aber man weiß es, dass es grundsätzlich nicht gut ist fürs Herz. Okay. Und andererseits, man muss sich ja immer überlegen, was ist unsere Alternative? Wir haben keine Alternative. Wir können nicht mitten in der OP sagen, jetzt höre ich auf. Ja. Und deswegen versuchen wir einfach immer zügig zu arbeiten. Dann funktioniert das halt. Gell?
Was sind denn so generell die größten Herausforderungen? Also ich könnte mir vorstellen, je kleiner das Kind ist, desto komplexer wird es. Aber vielleicht gibt es auch ganz andere Dinge. Was sind für Sie die größten Herausforderungen?
Ja, tatsächlich ist die Kleinheit nicht immer ein großes Problem. Vielleicht gewöhnt man sich dran oder macht man das. Was bei kleinen Kindern ein Problem sein kann, ist eher das Gewebe. Das Gewebe, was bei Säuglingen oder Neugeborenen oftmals sehr weich ist und sehr fragil ist. Das ist einfach so. Und das ist eher ein Problem. Wenn man etwas zusammennähen muss und wenn es die ganze Zeit auseinanderreißt, dann ist es ein Problem. Und da ist es dann egal, ob es jetzt 3 Millimeter oder 5 Millimeter ist. Ja? Es ist einfach immer klein. Tatsächlich sind manchmal herausfordernde OPs Patienten, die man schon sehr oft voroperiert hat. Und die sind meistens eher im jungen Erwachsenenalter. Und die Verwachsungen, jedes Mal entsteht halt eine Narbe innen am Herzen. Und das ist auch eine große Unbekannte, weil man kann das vorher nicht immer erkennen. Manchmal ist man auch überrascht, dass nach 20 Jahren die Narben nicht so schlimm sind. Und manchmal wundert man sich, dass nach 3 Jahren die Narben so extrem sind. Und das ist halt herausfordernd, weil man eben die Schichten nicht mehr findet, im Prinzip die Gewebeschichten. Man erkennt nicht mehr, wo fängt das Herz an, wo fängt die Lunge an, wo hört das auf. Und das heißt, da ist das Risiko höher, dass man etwas kaputt macht natürlich. Und das ist insofern aufreibend, weil man muss sich Zeit lassen. Das heißt, es kostet Zeit, bis man voranschreitet. Und man weiß natürlich, dass man eher was kaputt machen kann. Deswegen sind diese OPs oftmals anstrengender als kleine Patienten, wo es auch schwieriger ist. Aber insgesamt ist es immer sehr schwierig, das zu vergleichen, ja, ehrlich gesagt. Also wir machen auch viel minimalinvasive OPs und da gibt es auch welche, die problemlos sind und andere, die extrem komplex sind, weil man da nicht so richtig hinsieht wie normal und dann kann das auch sehr herausfordernd sein.
Okay. Hat sich denn in den letzten Jahren der Ablauf oder auch eine Operation an sich verändert durch den medizintechnischen Fortschritt oder ist es weitestgehend gleich geblieben? Und was ist so Ihre Tendenz, wie wird es da weitergehen?
Also ich glaube, das ist ein ständiger Wandel. Wenn ich überlege, als ich hier anfing vor über 20 Jahren, haben wir ganz anders operiert als jetzt. Und das ist nichts, wo man sagt, jetzt ab heute operieren wir jetzt anders. Das ist einfach ein Wandel. Wir operieren, glaube ich, schon mal zügiger. Wir haben andere Methoden, tatsächlich mit der Herz-Lungen-Maschine. Wir versuchen, mit wenig Bluttransfusionen auszukommen. Das waren Sachen, die man früher einfach gesagt hat, man braucht das und das ist wichtig und an die man gar nicht gedacht hat, dass man vielleicht da ein bisschen einsparen könnte. Es gibt immer wieder neue Materialien, jetzt an Patch-Materialien, wenn man irgendetwas aufbauen muss am Herzen. Da gibt es leider noch nicht das Perfekte. Man sucht da immer noch und wir brauchen auch eigentlich mitwachsende Herzklappen schon seit immer. Es wird auch schon seit immer gefühlt bestimmt 30 Jahren daran geforscht. Es ist noch nichts gefunden worden, was so perfekt ist. Das heißt, es ist ein ständiger Wandel. Es gibt immer wieder neue Sachen. Es gibt auch neue OP-Methoden. Ja? Man überlegt sich was. Auf Kongressen kriegt man neue Ideen. Da stellen Kollegen was vor und sagen, das funktioniert. Oder andere, das funktioniert eben nicht so gut. Das heißt, wir sind eigentlich ständig dabei, uns zu verbessern. So würde ich das sagen. Ja? Oder Neues auch auszuprobieren. Ich glaube, man ist auch, wir haben auch gelernt, dass manche Herzfehler besser operabel sind als noch vor 20 Jahren, wo man gesagt hätte, das machen wir einfach nicht. Ja. Okay. Wo die Zukunft hingeht, weiß ich nicht. Natürlich erhofft jeder was von KI, ja, also oder Roboter, weil ich überlege gerade, für uns in der Chirurgie, ich glaube, bei gewissen Standard-OPs kann das schon sein, dass ein Roboter etwas übernehmen kann. Aber es würde in der Kinder- oder bei angeborenen Herzfehlern immer OPs geben, die ein Mensch machen muss, weil man tatsächlich während der OP vielleicht dann etwas anders machen muss als eben der Standard. Also das sehe ich noch nicht. Und KI wird bestimmt helfen in mehr so diagnostischen Sachen, Bilder auswerten und so. Da gibt es schon einiges, was gemacht wird. Wir nutzen zum Beispiel das, was auch relativ neu ist, wir nutzen CT-Bilder, um 3D-Rekonstruktionen vom Herzen zu machen, was uns auch hilft. Mhm. Also da passiert die ganze Zeit was. Okay. Uns wird nicht langweilig.
Klingt so.
100 Sekunden Herzwissen. Die Entwicklung der modernen Kinderherzchirurgie. Noch vor etwa 30 Jahren war die Kinderherzchirurgie ein ganz anderes Feld als heute. Viele angeborene Herzfehler galten damals als kaum behandelbar oder konnten nur mit sehr riskanten Operationen versorgt werden. Die Überlebenschancen waren deutlich geringer und für manche Herzfehler gab es schlicht noch keine erprobten Operationsmethoden. Seit den 1990er Jahren hat sich hier enorm viel getan. Ein großer Fortschritt war die Weiterentwicklung der Herz-Lungen-Maschine und der Narkoseverfahren. Dadurch können selbst sehr kleine und schwerkranke Neugeborene heute sicher operiert werden. Auch die Überwachung während und nach der Operation ist viel präziser geworden. Moderne Geräte messen kontinuierlich Sauerstoffwerte, Kreislaufparameter und viele andere wichtige Faktoren, sodass Komplikationen oft früh erkannt und behandelt werden können. Ein weiterer wichtiger Schritt war die Verfeinerung der Operationstechniken selbst. Viele Eingriffe, die früher in mehreren großen Operationen durchgeführt wurden, können heute gezielter und teilweise früher im Leben des Kindes erfolgen. Manche Herzfehler lassen sich inzwischen sogar komplett korrigieren, statt nur palliativ behandeln. Gleichzeitig sind die Schnitte kleiner geworden, die Eingriffe präziser und die Heilungszeiten oft kürzer. Auch der Herzkatheter hat sich in den letzten Jahrzehnten stark weiterentwickelt. Viele Eingriffe, für die früher eine Operation nötig war, können heute über einen Katheter durchgeführt werden. Also ohne große Operation, oft mit kürzerem Krankenhausaufenthalt. Ein besonders großer Fortschritt betrifft die Zeit nach der Operation. Intensivstationen für herzkranke Kinder sind heute hochspezialisiert. Neue Beatmungsformen, bessere Medikamente und spezielle Nachsorgeprogramme haben die Überlebenschancen und die Lebensqualität deutlich verbessert. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist beeindruckend. Heute erreichen etwa 90-95% der Kinder mit angeborenem Herzfehler das Erwachsenenalter. Vor wenigen Jahren war das noch undenkbar. Viele der Kinder, die heute operiert werden, können später zur Schule gehen, Sport treiben, einen Beruf erlernen und ein weitgehend normales Leben führen.
Inwiefern lässt sich denn der Ausgang einer OP vorhersagen? Also was ist sicher, was kann man wirklich sagen und wo gibt es einfach nach wie vor Unsicherheiten?
Also wir arbeiten da mit Statistiken im Prinzip. Wir wissen, wie unsere Ergebnisse sind. Wir wissen, was die Literatur hergibt oder große Register, in denen man eben Qualitätssicherung macht, wo man nachlesen kann, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das und das passiert bei dieser OP. Am Ende ist es immer ein individuelles Risiko. Mhm. Das heißt, einiges kann man wissen und sagen und dann einiges ist halt unklar. Aber meistens kann man das doch bei den Standard-OPs relativ gut beschreiben, wie hoch ist das Risiko, dass etwas passiert. Und dann gibt es natürlich OPs, die jetzt mehr unklar sind, beziehungsweise die ein höheres Risiko an sich nach sich ziehen. Das muss nicht unbedingt die OP-Technik an sich sein, sondern das ist das, was der Patient mitbringt. Das ist halt ganz oft. Was sind die Voraussetzungen vom Patienten? Wie geht's ihm? Oder wie sind seine Werte? Und kann ich die noch beeinflussen, wenn die nicht beeinflussbar sind? Aber Es gibt im Prinzip nur diese eine Möglichkeit. Man muss die OP machen, dann wird man eben das Risiko in Kauf nehmen, um wenigstens die Chance zu haben, dass es eben gut werden kann. Und ganz selten gibt es natürlich so Katastrophen. Also man kann sich immer alles Mögliche vorstellen, dass irgendwas Schlimmes passiert, ohne dass es gewollt ist. Und das kommt ganz selten vor, ja. Aber das kann natürlich, ich denke immer, man hat das nicht immer alles unter Kontrolle. Das, was man unter Kontrolle hat, haben wir unter Kontrolle. Aber es gibt manchmal eben Sachen, die einfach passieren oder eine Summe an Sachen, die passieren, die dann zu einer Katastrophe führen. Und das während der OP zu realisieren und zu sagen, Moment mal, da läuft aber vieles schief heute, was ist denn los? Sollen wir kurz mal innehalten und überlegen, ist irgendetwas, was wir verändern können, was wir verbessern können? Das ist ganz schwierig, aber das kommt auch ganz, ganz selten vor.
Okay. Wie geht man damit um? Also so diesem Wissen, also auf der einen Seite, ne, ich mache, was möglich ist, aber ich habe nicht alles in der Hand. Und auf der anderen Seite vielleicht auch, egal ob es jetzt Entscheidungen sind oder Dinge, die im Team passieren oder dass man vielleicht selbst merkt, irgendwie habe ich da vielleicht in irgendeiner Art und Weise agiert, die jetzt etwas nach sich zieht. Was ja ganz normal ist, ne? Wir sind ja alle nur Menschen. Wie gehen Sie damit um oder wie geht man auch mit so etwas im Team um, wenn sowas passiert, ne? Was ja auf der einen Seite menschlich ist in dem Kontext, aber ja sehr schwerwiegend.
Ja, das Wichtigste ist, darüber zu sprechen. Mhm. Also das Wichtige ist, darüber zu reden und sich zu überlegen, was hätte ich anders machen können. Ich bin ja der Meinung, man kann sein Bestes tun und trotzdem läuft das nicht oder ist das Ergebnis nicht gut. Aber man kann natürlich auch Sachen nicht perfekt machen. Und dann muss man natürlich schon selbstkritisch sein und das machen wir auch im Team, dass wir besprechen, okay, vielleicht habe ich das nicht so gut gemacht oder vielleicht habe ich auch das falsch entschieden. Ich hätte das vielleicht auch anders machen können. Und daraus muss man lernen natürlich. Das nächste Mal macht man es dann anders, ja. Mhm. Und das ist, denke ich, das Wichtige, dass man eben offen damit umgeht, ja, dass man sich überlegt, habe ich was falsch gemacht? Weil das ist natürlich nicht immer so. Es ist nicht immer, wenn das Ergebnis nicht gut ist, sind es nicht immer Fehler, sondern das sind manchmal Sachen, die man nicht hätte anders machen können. Das ist in meinen Augen wichtig. Wenn es etwas ist, was man eben das nächste Mal anders machen könnte, dann sollte man das nächste Mal auch anders machen. Für mich ist es wichtig, dass man daraus lernt. Mhm. Also es gibt ja Sachen, die vergisst man nie im Leben und dann lernt man auch daraus. Und es gibt andere Sachen, da finden wir nicht immer eine Erklärung. Und das ist auch sehr unzufriedenstellend. Mhm. Man geht davon aus, man hat das Beste getan und trotzdem ist es dem Patienten nicht gut gegangen oder der hat bleibende Schäden. Und dann, aber es gibt keine Lösung. Mhm. Das ist eigentlich sehr unzufriedenstellend.
Mhm. Ich würde sagen, für mich ist ja auch sehr vieles tagesformabhängig. Ne? Dann hat man vielleicht mal nicht so gut geschlafen oder Kopfschmerzen oder wie auch immer. Ne? Im Prinzip müssen Sie und Ihr Team ja jeden Tag gleichermaßen funktionieren. Ist das etwas, was man lernen kann oder merkt man an irgendeinem Punkt, ich kann das und daraus mache ich jetzt was?
Also ich glaube, man muss schon auch ehrlich zu sich sein und es gibt Tage, an denen man nicht arbeitsfähig ist und das sollte man dann auch mitteilen. Und wir sind so ein offenes Team, dass wenn es mir heute nicht gut geht und ich muss eine OP machen, dann sage ich das auch, dann frage ich jemand anderen, der die OP übernimmt. Mhm. Ja. Und das ist ganz wichtig. Also meistens aber ist man tatsächlich, natürlich, man ist nicht immer gleich gut drauf und man ist vielleicht auch, wie Sie sagen, man hat mal schlecht geschlafen. Das heißt nicht, dass man nicht arbeitsfähig ist. In dem Moment, wo man anfängt zu operieren, vergisst man das meistens auch. Kopfweh, das habe ich auch selber schon erlebt, dass ich morgens gedacht habe, ich muss jetzt eine Tablette nehmen. Dann habe ich es aber vergessen und dann im OP habe ich dann eben weiter operiert. Bis die OP dann zu Ende kommt, dann merkt man, die Anspannung geht weg und plötzlich denkt man, oh, ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Und dann fällt einem ein, ja, das hatte ich ja schon heute Morgen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir sehr unter Spannung stehen, mehr als dass wir uns auch wahrscheinlich zugeben. Und diese Anspannung in uns, dieser gewisse innere Stress führt dazu, dass wir nicht sehr viel spüren. Also wir spüren Sachen, auch so, was viele Kollegen natürlich haben, die den ganzen Tag stehen, sind so Rückenschmerzen. Und man merkt sie meistens am Ende der OP. Und das ist, vielleicht waren die aber am Anfang der OP schon da, nur hat man die da einfach nicht gespürt. Man ist mit was anderem beschäftigt und so hoch konzentriert, dass man das tatsächlich verdrängen kann.
Ist das ein Prozess oder ist es was von Anfang an da ist? Also war das schon bei Ihren ersten OPs immer der Fall?
Also wenn man anfängt in der Chirurgie, ist man ja meistens der Assistent. Das heißt, man ist da nicht so sehr hochkonzentriert dabei, wenn ich das so sagen darf. Also man ist einfach in einem anderen, in einer anderen Position dabei. Ja, und wenn ich mich erinnere, in meiner Studentenzeit hatte ich auch mal so Nachtdienste in der Notaufnahme und dann musste man dann im OP helfen und dann ist man einfach eingenickt, ja, im OP. Das passiert einem Operateur natürlich nicht mehr, ja. Der ist da einfach so konzentriert und unter Strom, dass er einfach arbeitet. Natürlich muss man das lernen, lange stehen, sich zu konzentrieren. Aber es geht ein bisschen, kommt ein bisschen mit den Aufgaben. Wir fangen ja nicht an gleich mit riesigen OPs, sondern mit kleinen Schritten von OPs und dann mit kürzeren OPs und einfacheren OPs. Und dann ja, wächst man im Prinzip mit den Herausforderungen. Ja.
Okay. Von außen, oder es gibt ja auch so ein Bild, was oft transportiert wird über OPs, ob das jetzt Fernsehbeiträge sind oder Serien oder wie auch immer, dass es entweder sehr große Anspannung ist oder so ein überraschend lockerer Ablauf im OP. Wie erleben Sie das? Also wie ist die Stimmung in einem OP oder wie ist auch die Zusammenarbeit? Ist es so, manchmal sieht man das ja so, dass dann jemand so Rockmusik anmacht und dann läuft es irgendwie so. Oder dass es wirklich so Maximalkonzentration auf allen Ebenen ist oder ist es was dazwischen?
Das ist sehr abhängig von der Persönlichkeit. Ich habe Chirurgen gesehen, die Rockmusik brauchten. Und wenn es schwierig wurde, musste die Rockmusik noch lauter gestellt werden. Ich weiß es nicht, das hat denen geholfen irgendwie. Bei uns ist es tatsächlich eher ruhig. Wir sind da, also ich weiß, dass wenn ich anfange zu reden, ich eher unkonzentrierter bin. Und deswegen gibt es Zeiten, wo man reden kann. Das ist am Anfang, wenn die Standardsachen gemacht werden und am Ende der OP, da muss man manchmal auch ein bisschen warten. Da hat man einfach ein bisschen Zeit, wo man sich dann eben unterhalten kann, wo man sich im Prinzip nicht mehr so hoch konzentrieren muss. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass es sehr abhängig ist von der Persönlichkeit. Die Stimmung ist eigentlich immer gut im OP und wir können uns auch Geschichten erzählen und private Sachen. Und wir hatten mal einen Anästhesisten, der hat immer Witze erzählt. das geht alles, ja. Also das funktioniert alles. Aber am Ende ist es eben abhängig von dem Menschen. Wie sehr lasse ich mich aus der Bahn werfen, wenn mir jemand was erzählt? Oder wie sehr kann ich da einfach weiter hochkonzentriert sein?
Sie hatten jetzt vorhin gesagt, Entscheidungen werden in aller Regel vor dem OP getroffen. Also wenn man quasi im Team vorab bespricht, wie diese OP laufen soll. Wie viel ist da jetzt 100% medizinische Logik? Wie viel ist Erfahrung? Und was ist vielleicht auch so ein Bauchgefühl von, meine Vorstellung geht in die und die Richtung?
Also das Erste ist erstmal tatsächlich geplant, medizinisches Wissen, so und so muss man das machen. Und dann, und das geht auch, würde ich sagen, in den meisten Fällen ist das, was überwiegt. Natürlich, wenn etwas ist, was anders ist oder wenn zum Beispiel eben das Ergebnis, was man gemacht hat, nicht so perfekt ist, dann kommen eben so Sachen wie Erfahrungen, ja, wo man sagt, ja, das hatte ich schon mal, das ist nicht gut geworden, ich lasse das jetzt nicht so, ja, und Bauchgefühl spielt auch tatsächlich eine große Rolle, ist aber auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Es gibt Menschen, die da viel empfindlicher sind und das tatsächlich sagen, nee, so geht das nicht, das muss ich anders machen und das nicht erklären können. Ja, mhm. Ich glaube, das ist ein Übergang zwischen Erfahrung und Bauchgefühl.
Mhm. Wie entscheidet man, wenn es keine objektiv richtige Optionen gibt? So, ne? Also wenn jetzt nicht in einem Lehrbuch steht, wenn das, dann das, sondern wenn man wirklich aus dem Zusammenspiel verschiedener Faktoren eine Entscheidung treffen muss, basierend auf den Fakten, die man so zur Verfügung hat, aber eben nicht wissen, wie der Ausgang ist. Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist nicht einfach. Ja, wenn man nicht weiß, was im Prinzip passiert, das ist ein bisschen ausprobieren. Ja, ist natürlich nicht so. Man hat schon einen Plan. Man macht das, was man denkt, was richtig ist. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann muss man halt eben weiter überlegen. Ja, und das ist auch etwas, was wir, man muss sich nicht vorstellen, dass eine Person das alleine entscheidet. Wir sind immer ein Team und da ist auch die Anästhesie dabei und die Kinderkardiologen holen wir auch manchmal in den OP und sagen, schau, das ist jetzt der Befund, ich habe das jetzt so gemacht, das funktioniert nicht. Hast du noch irgendeine Idee oder gibt es noch irgendwas, was wir noch bedenken müssen, etwas, was wir vielleicht übersehen haben? Muss man dann nochmal nachgucken in den Ultraschallbildern oder in den Herzkatheterbefunden? Das kann immer passieren natürlich. Ja? Und dann entscheidet man eben gemeinsam, was man noch anbieten kann. Das muss nicht unbedingt immer chirurgisch sein. Das kann dann auch tatsächlich ein Gang in den Herzkatheter sein, ja.
Okay. Gibt es persönliche Grenzen, die Sie haben, die abweichen von medizinischen Grenzen?
Was man machen kann oder muss oder sollte?
Also Sie sagen, also auch das ist wahrscheinlich ja, steht dann vorab fest und wie Sie sagen, ist ja auch nicht Ihre Entscheidung alleine, aber wo Sie vielleicht mal gesagt haben, das fällt mir jetzt aus persönlicher Sicht schon schwer, etwas zu tun oder nicht zu tun, weil da mein Empfinden abweicht von dem, was...
Ich muss mal kurz nachdenken, tatsächlich. Also grundsätzlich möchte man jedem Patienten eine Chance geben. Die Grenze ist das Risiko. Das heißt, keiner von uns möchte einen Patienten, wenn ich das so ausdrücken darf, zu Tode operieren. Mhm. Und es gibt Patienten, die einfach so ein hohes Risiko haben, dass man denkt, das wird sehr wahrscheinlich schief gehen und der Patient wird nichts davon haben. Und ich habe das dann aber so entschieden. Mhm. Und das ist etwas, das ist natürlich ganz schwierig, weil man nicht alles voraussehen kann. Man kann nicht immer voraussehen, auch wenn man weiß, dass es ein hohes Risiko gibt, dass es nicht gut funktionieren wird. Das heißt, wo ist die Grenze? Wo nenne ich das zu hohes Risiko oder eine kleine Chance? Ja, das eine ist negativ belastet, das andere ist positiv dargestellt. Zum Glück arbeiten wir im Team. Das heißt, wenn ich persönlich denke, das wird nicht gut gehen, dann und es gibt im Team jemand, der sagt, doch, das wird schon gut gehen. Das heißt, da kommt dieses Bauchgefühl rein. Ja, wieso entscheidet dieser Kollege so oder diese Kollegin? Ist es eben auch Erfahrung oder einfach nur auch den Willen, dass es auch so gehen möchte? Wir wollen alle unseren Patienten helfen. Wir wollen alle, dass es immer gut geht. Und das ist ganz gut, dieses Gefühl, dass das nicht alles auf mir lastet. Mhm. Ja, das eine ist ja die Verantwortung, die man trägt, die trägt jeder Operateur selber. Und das andere ist eben, was man entscheidet gemeinsam, da kann man die Verantwortung ein bisschen verteilen. Und trotzdem, manchmal muss man alleine entscheiden oder sind wir auch alle als Team entscheiden uns gegen, sagen wir mal, gegen eine Operation und haben danach aber, wissen auch nicht, ob das die richtige Entscheidung war, ob vielleicht doch die Chance größer gewesen wäre als das Risiko. Das ist ganz schwierig. Mhm. Ja. Das ist ganz schwierig. Das hängt auch sehr viel davon ab. Ich denke, wir können das nicht immer alleine entscheiden. Natürlich, da müssen wir die Eltern mit hinzuziehen. Mhm. Und ich glaube natürlich, dass es für Eltern ganz schwierig ist, weil die natürlich immer die Chance nehmen. Man hält sich fest an jedem Strohhalm. Aber wir als Ärzte müssen die beraten, müssen denen sagen, was im schlimmsten Fall passieren kann und ob das dann wirklich eine Chance ist. Das ist schwierig. Manchmal ist es einfach nur ein ganz langer Krankenhausaufenthalt oder komplikationsvoller Aufenthalt. Und da muss man als Familie auch bereit sein, diesen Weg mitzugehen, weil das natürlich auch sehr belastend ist, ja, für die gesamte Familie. Das heißt, wir haben Eltern, die sagen, ja, wir wollen, dass alles gemacht wird, auch wenn es schief geht, und andere Eltern, die eher zurückhaltend sind, ja, die eher sagen, naja, wie viel soll sich das Kind quälen, ja. Das ist ganz schwierig. Das sind ganz, ganz schwierige Situationen, die uns tatsächlich oft, die wir oft haben, nicht immer natürlich. Wir reden sehr viel über Grenzfälle, ja. Mhm. Unser Alltag ist eigentlich viel schöner und positiver. Aber die Grenzfälle sind natürlich das Schwierige, ja. Das Schwierige für alle Beteiligten, natürlich in erster Linie für die Familien. Und bei uns bleibt manchmal das Gefühl, dass man vielleicht hätte auch anders entscheiden können. Manchmal ändern wir auch unsere Meinung im Laufe der Zeit. Okay. Ich habe in beiden Richtungen alles erlebt, dass es dann doch gut ging, obwohl niemand das glaubte, oder dass es eben dann doch schlecht ging und dann jeder sagte, naja, das war doch klar. Okay. Das ist nicht einfach. Am Ende fühlt man sich als Operateur immer allein verantwortlich, auch wenn man Sachen gemeinsam entschieden hat.
Wie viel nehmen Sie überhaupt mit im Positiven wie im Negativen von den Schicksalen Ihrer Patienten und Patientinnen? Also ist das schon so, dass, wenn was gut gelaufen ist, dass Sie, also natürlich geht man wahrscheinlich mit einem anderen Gefühl nach Hause, so, ne? Aber wie lange trägt einen das im Positiven wie im Negativen? Wie viel nehmen Sie abends mit nach Hause? Wie beeinträchtigt das Ihren Schlaf, Ihren nächsten Tag und so weiter? Also wie nah muss man auch sein oder wie gut kann man sich auch abgrenzen davon?
Das kann man tatsächlich lernen, glaube ich. Ich habe früher viel mehr mit nach Hause genommen. Und man kann das lernen, das eben doch in der Klinik zu lassen, zumindest das meiste, nicht alles. Natürlich unbewusst schleppt man natürlich ganz viele Geschichten mit sich. Und leider oftmals die negativen Geschichten, die bleiben einem länger im Kopf. Aber es gibt natürlich auch sehr viele sehr schöne Geschichten wo man sehr zufrieden ist mit dem Ergebnis, auch zufriedener als das, was man sich vorgestellt hat, wo man vorher skeptisch war und dann ist doch alles gut gegangen und dem Patienten geht's gut und er kann nach Hause und das freut einen natürlich, daraus nehmen wir die Kraft weiterzumachen, denke ich, ja, also das ist ja sehr, wir kriegen sehr viel Dank und wenn ein Kind, bevor das nach Hause geht, einen anlächelt oder in den Arm nimmt, dann denkt man, ja, das war das, ich weiß, wofür ich das gemacht habe. Das ist sehr, wie sagt man, rewarding auf Deutsch. Genau, das beflügelt einen, ja, das gibt einem einen Grund, warum man jeden Tag in die Klinik kommt und das ist eben, das kann man auch kaum umschreiben, ja, das ist die der Dank und das ist etwas, was uns animiert, halt auch alles zu geben, was wir geben können, ja.
Wie oft haben Sie noch Kontakt? Also klar, wenn die Patienten und Patientinnen dann irgendwann wiederkommen, klar, dann sehen Sie sie nochmal. Aber sicherlich viele haben danach auch ein Leben, in dem sie erstmal 10, 20, 30 Jahre nicht mehr hier sind. Wie viel Kontakt haben Sie noch zu ehemaligen? Was ist der Schnitt?
Das kann man so nicht sagen. Es kommt immer auf die Patienten an. Es gibt Patienten, die sich regelmäßig melden per E-Mail und schreiben, wie es ihnen geht, oder Post aus dem Urlaub. Das freut einen immer total. Oder Fotos von den Kindern. Und das ist sehr schön. Da freue ich mich immer drüber. Aber man hat natürlich nicht so großen Kontakt. Also tatsächlich nur, wenn es wenn die wieder rein müssen, wenn irgendwas schlimmer ist und genau. Aber das ist ja auch okay. Ich meine, die Familien und die Kinder und die Patienten müssen ja auch ihr Leben führen ohne Ärzte. Das ist völlig okay. Also ich erwarte das nicht, dass ich da zu Weihnachten 10.000 Weihnachtskarten kriege oder so. Ich freue mich eben, wenn man die nicht wieder sieht, dann ist das ja auch ein gutes Zeichen, dass die eben ihr Leben führen und dass es ihnen gut geht. Und ja. Genau.
Ihr Lieben, eine kurze Werbung in eigener Sache. Dieser Podcast wird zu 100% von den Kinderherzen finanziert und ist damit nur eines von vielen Projekten, mit dem sich die Stiftung für Forschung und Therapie für herzkranke Kinder und ihre Familien einsetzt. Regionale Niederlassungen an drei großen deutschen Kinderherzzentren setzen sich auf verschiedenste Art und Weise dafür ein, das Leben herzkranker Kinder zu verbessern, zu verlängern und Herzfehler in Zukunft noch besser behandeln zu können. Um unseren Kindern weiterhin diese großartigen Chancen zu ermöglichen, ist der Kinderherzen e.V. neben dem Einsatz vieler Ärztinnen und Forschenden vor allem auf eines angewiesen: eure Spenden. Wenn ihr also diesen Podcast gerne hört, er euch hilft und ihr auch anderen Herzkindern und ihren Familien helfen möchtet, denkt doch, wenn ihr das nächste Mal etwas Geld übrig habt oder ein Geburtstag ansteht und ihr nicht wisst, was ihr schenken sollt, an eine Spende für die Kinderherzen. Damit helft ihr nicht nur Kindern wie unseren, ihr könnt die Spende durch einen Spendenbeleg auch steuerlich absetzen. Weitere Infos und einen Spendenlink findet ihr in unseren Shownotes oder unter www.kinderherzen.de. Haben Sie so ein paar Kinder, an die Sie oft noch mal denken, weil sie vielleicht besonders lange hier waren oder weil das wirklich, Sie haben gemeint, manche Geschichten vergisst man nie. Jetzt haben Sie gesagt, das sind oft die negativen, aber es sind bestimmt auch so die positiven. Oder sagen Sie, nee, eigentlich, wenn ich so zurückblicke, kann ich mich schon an die meisten noch erinnern?
Also ich kann mich bestimmt nicht an alle die Patienten, die ich operiert habe, erinnern. Es gibt natürlich Patienten, die immer wieder kommen, weil sie halt einen Herzfehler haben, den man immer wieder behandeln muss. Das heißt, also es gibt Patienten, die immer wieder kommen aufgrund ihres Herzfehlers und einfach Namen, die man kennt. Ja, die Patienten ändern sich natürlich, die werden immer älter und das ist dann auch nett zu sehen und die wie sie sich weiterentwickeln. Aber es gibt tatsächlich gewisse Schicksale, die man im Kopf behält, auch gute, weil die Kinder sehr lange da waren, weil es sehr viel Kontakt gab auch zu den Eltern. Und genau, es gibt Familien, ganze Familien, die einem im Gedächtnis bleiben, auch je nachdem, wie sie reagiert haben oder wie sie die Interaktion im Prinzip, ja. Die ist jetzt mit uns Chirurgen nicht immer so eng, weil wir nicht immer die ganze Zeit auf Station sind und nur punktuell, aber an sich mir fallen ganz viele Kinder und Patienten ein, auch Erwachsene, die ich nicht vergessen werde.
Ist das für Sie eher was trägt oder was zieht? Also so, wo Sie sagen, boah, ne, wenn ich daran denke, oder ist es eher so eben ein Antreiber zu sagen, ja, wenn ich daran denke, so was da einfach möglich war auch so, das ist schon...
Ja, meistens sind es eher, also wenn man jetzt denkt, das war ein ganz langer Verlauf, der kompliziert war und trotzdem ist das Kind nach Hause gekommen und trotzdem geht das jetzt zur Schule und es ist alles gut, dann ist man natürlich total froh und erleichtert auch, weil man weiß, dass man vielleicht zwischendurch nicht sicher war, ob dieses Kind das einfach schafft, ja. Das heißt, da ist man schon froh, dass man dafür gekämpft hat, dass man alles gegeben hat, dass man eben doch kleine Chancen genutzt hat auch. Und also das überwiegt, ja, auf jeden Fall.
Wenn es so eine Sache gäbe, die Sie Eltern, die davor stehen, ihr Kind im OP abgeben zu müssen, mitgeben könnten über, ich weiß es nicht, OP-Verlauf oder wie so ein kleiner Körper eine OP mitmacht oder vielleicht auch ein größerer, was wäre das so? Was ist, was sollten Eltern wissen?
Die sollten in erster Linie uns vertrauen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also es ist immer schwierig, sein Kind da abzugeben. Und aber wenn man weiß, wenn man Vertrauen hat, dann ist es einfacher. Mhm. Ja? Im Prinzip ist es natürlich unsere Aufgabe, dieses Vertrauen darzustellen oder zu zeigen, ja, mhm. dass man uns vertrauen kann. Und das ist das Allerwichtigste, weil Eltern können uns nicht helfen. Die können auch ihrem Kind nicht helfen im OP. Mhm. Das heißt, das Einzige, was sie machen können, ist eben uns vertrauen, dass wir das Beste für ihr Kind machen.
Jetzt hatten Sie mir im Vorgespräch gesagt, und das hätte mir damals schon sehr geholfen, in aller Regel kommt heute jedes Kind lebend aus dem OP, ne? Also das ist ja auch schon was, wo man sagen muss, das ist ja als Eltern wirklich schon sehr, sehr gut zu wissen. Ja, finde ich auf jeden Fall als Eltern, man hat ja doch ein Risiko und eine OP ist auch heute noch ein Risiko, oder? Oder sagen Sie, in aller Regel läuft auch das gut und wenn, dann passiert das Kritische danach?
Also im Prinzip kann man sagen, 3% unserer Patienten schaffen es nicht, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden. Mhm. Das ist einfach eine Zahl, mit der man was anfangen kann oder auch nicht. Mhm. Dass tatsächlich ein Kind nicht lebend aus dem OP kommt, passiert nicht mehr, weil wir halt Unterstützungssysteme haben, also Maschinen, die im Prinzip künstlich den Herzkreislauf aufrechterhalten können. Das benutzen wir natürlich immer, wenn es sein muss, so dass eben, das heißt ja nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Also wenn man die Maschine braucht, heißt es einfach nur vielleicht, dass das Herz, der Kreislauf einfach mal Zeit braucht, 2 Tage, ja. Und das sind gewiss 2 schwierige Tage, aber, und dann entscheidet sich, das geht das in die eine oder in die andere Richtung. Und wenn es eben eine Chance hat, dauert das wahrscheinlich noch länger. Wenn es keine Chance hat, dann hat man, also wir als Ärzte haben die Möglichkeit zu überprüfen, ob wir irgendetwas übersehen haben, irgendetwas noch verbessern können. Und ich denke, dass es die Familien die Möglichkeit haben, sich einfach zu verabschieden. Da müsste man jetzt die Eltern fragen, ob das wirklich für die besser ist. Aber ich denke, die Vorstellung, dass jemand aus dem OP rauskommt und einem sagt, jetzt
ja,
kann ich Ihnen nur
ein... Das wäre das Schlimmste gewesen, glaube ich. Ja, also selbst wenn das jetzt eine Situation gewesen wäre, dass man sagt, wir wissen jetzt nicht, wie das ausgeht. Ich fand das zu 100% besser, als wenn jemand aus dem OP gekommen wäre und uns gesagt hätte, das ja, ist nicht gut ausgegangen.
Ja, also ich glaube, dass, das ist schon hilfreich, weil dann kann man sich auch ein bisschen bewusster mit einer Situation halt auseinandersetzen.
Ja.
Das heißt, also ich habe das jetzt seit über 20 Jahren nicht erlebt, dass jemand nicht aus dem OP gekommen ist.
Ja. Das klingt jetzt erstmal natürlich nach Schwere, aber also was für ein Erfolg, oder? Dass man sagen kann, wenn ihr euer Kind hier abgebt, ihr bekommt es auch wieder. Also das ist schon sehr, sehr schön, finde ich. Gibt es aus Ihrer Sicht noch irgendwas, wo wir jetzt gar nicht drüber gesprochen haben, wo Sie sagen, das würde ich eigentlich gerne nochmal sagen oder da sind wir jetzt gar nicht zugekommen?
Nein, ich glaube, ich habe sehr viel erzählt über den OP-Alltag und auch über mich, denke ich. Ich kann natürlich nur für mich reden. Ich kann natürlich nicht für jeden Herzchirurgen, jede Herzchirurgin reden. Das muss man natürlich auch immer bedenken. Andere sehen vielleicht manches anders als ich. Das wäre mir wichtig, dass man das weiß natürlich. Das ist jetzt meine persönliche Meinung oder Erfahrung ist. Und das wäre mir wichtig.
Ja. Ja, das haben wir, glaube ich, so verstanden. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns auch so persönlich mitgenommen haben und aber natürlich auch fachlich, dass wir einen Blick hinter die Türen werfen durften, die uns ja sonst verschlossen bleiben. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview und danke für die Einblicke.
Ja, vielen Dank, dass ich da Ihnen einen Einblick geben durfte in den OP.
Danke, dass du auch in dieser Podcast-Folge wieder reingehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was draus mitnehmen. Viele weitere Infos und Links zum Thema findest du wie immer auch in unseren Shownotes. Und wenn du uns gerne hörst, was wir natürlich sehr hoffen, dann abonniere uns doch gleich, um in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung auf deiner Podcast-Plattform und wenn du uns teilst, empfiehlst und anderen Herzkind-Familien von uns erzählst. Oder hast du vielleicht Fragen, Wünsche, Themenideen oder sonstige Anregungen? Dann schick uns die gern an podcast@kinderherzen.de. Schön, dass du heute mit dabei warst. Danke für deine Unterstützung und von Herzen alles Liebe aus München. Tschüss und bis zum nächsten Mal.